SWR Kultur Gespräch.
Am Mikrofon ist Dietrich Brandts und zu Gast ist die deutsch-koreanische Künstlerin Anne Duk-hae Jordan. Im Kunstbetrieb wird dein Name oft englisch ausgesprochen, weil du international arbeitest, von New York bis Shanghai und Miami. Dann bist du Anne Duk-hae Jordan, so bist du letztens auch im ZKM in Karlsruhe vorgestellt worden. Vor allem bist du eine Künstlerin, die sich stark mit Ökosystemen beschäftigt, wie sie bedroht werden, aber auch was für wunderbare Welten man da finden kann. Wenn wir mit dir zum Beispiel gleich in die Tiefen des Ozeans eintauchen, dann werden wir Riesenmuscheln und Seeanemonen begegnen, außerdem ziemlich überraschenden Sexpraktiken. Ich freue mich, dass wir über all das jetzt gleich reden werden. Duk-hae, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Also es freut mich sehr.
Wir sind eigentlich ja bei dir zu Gast, vielen Dank auch dafür erstmal, in Berlin-Mitte, in deinem Atelier. Und weil du viel mit Pflanzen arbeitest, gehört dazu auch ein Garten, in dem wir jetzt sitzen, deshalb ab und zu auch das Vogelzwitschern wahrscheinlich im Hintergrund. Ich erkenne auf Anhieb Flieder, das wird ein Holunder sein, dann sehe ich Bambus, ich glaube, das ist blühender Schnittlauch hier hinter uns. Was pflanzt du hier alles an?
Also ich habe hier, früher habe ich versucht, Gemüse und Salate und andere Nutzpflanzen anzupflanzen, eben auch für bestimmte Projekte. Aber das Ganze ist ein bisschen schwierig, weil der Garten ist sehr eigensinnig. Also man muss sich irgendwie nach dem Garten richten, nicht nach den eigenen Vorstellungen, was man gerne hätte. Und also ich habe jetzt ganz viel gelernt von dem Garten, was er gerne haben möchte und was eben nicht. Und ich habe das alles umstrukturiert in einen Staudengarten. Findet der Garten gut. Wie gesagt, weil der Garten ist echt eigensinnig.
Aufgewachsen bist du in Herxheim in der Südpfalz. Gemüsegarten Rheinland-Pfalz steht dort auf Straßenschildern, wenn ich mit dem Fahrrad durchfahre. Ja, da ist man umgeben von Feldern, viele Kartoffeln wachsen da, viel Spargel, auch viele Erdbeeren im Moment, viel Wein natürlich. Und im Herbst riecht die ganze Landschaft nach Zwiebeln. Eigentlich ist das eine essbare Landschaft, die Südpfalz, wo du aufgewachsen bist. Eine ganz andere essbare Landschaft hast du dann in Berlin realisiert, bei dem Projekt Into the Wild, auf Deutsch vielleicht hinaus in die Wildnis, hast du eine essbare Tischlandschaft aufgebaut, hinter dem Gropiusbau hier in Berlin. Ich nehme an, da hast du jetzt nicht den Gemüsegarten Rheinland-Pfalz gepflanzt.
Nee, das Thema war Down to Earth. Das Ausstellungskonzept war dieses 0% CO2. Alles sollte irgendwie ohne Energie stattfinden. Und ja, das war schon auch eine Herausforderung, weil der Tisch, der war eben nicht einfach 10 oder 20 Meter. Der war 65 Meter lang und hatte auch eine gewisse Breite, ich weiß gar nicht mehr, 1,20 oder so.
Also du hast den Tisch bepflanzt.
Ja, genau. Der Tisch, der wird eigentlich über eine Performance aktiviert, wo man dann auch erstmal versteht, was es für Pflanzen sind, woher diese Pflanzen kommen, dass die Erbs jetzt nicht irgendwie zufällig aus dem Pfälzer Vorgarten stammt oder die Kartoffel ist jetzt auch nicht irgendwie eine Pfälzer Kartoffel oder eine deutsche Kartoffel, sondern die kommt ja aus einem ganz anderen Kontext. Und das versuche ich natürlich auch bei Into the Wild, das klar zu machen, eine Narration zu erzählen. Und darüber hinaus mache ich immer die Recherche, welche Pflanzen passen in welchen Kontexten. So wird dann auch immer dieser Tisch angepflanzt und gibt es daneben eine riesige Pflanzenliste mit den botanischen Namen, mit der deutschen Bezeichnung, die Wirkstoffe, was es tut und woher die Pflanze eigentlich kommt, sodass man irgendwie diesen Kontext versteht. Und dazu wir dann die Performance aktiviert, indem ich also selbst das Menü kreiere.
Servierst das sozusagen? Aber was für Pflanzen sind das jetzt? Sind das besondere Kräuter oder sind das Knollen?
Das ist dann wirklich auf das Konzept angepasst. Bei Down to Earth war der erste Gang, habe ich so ein riesiges Loch gebuddelt, also vier Löcher eigentlich, und habe dann in diesen Löchern ein Feuer gemacht und habe darin Topinambur geröstet in Ton für Prunulatur. Der zweite Gang war The Pyromanic Algorithm, Recipe for Hito Steil, wie Kapitalismus entstanden ist.
Also Hito Steil, eine kapitalismuskritische Künstlerin, Prunulatur, ein Theoretiker, ein Philosoph.
Genau, und Donna Haraway, die gab es dann auch noch, Cyborg Manifesto, und zwar dann Matcha-Eis, mit Wildkräuterschnaps. Ich habe, glaube ich, 3 Tage lang Giersch und Brennnessel und Borretsch und verschiedene Kräuter, die hier eben auch heimisch sind und die man eigentlich auch überall sieht und wachsen sieht, die aber auch als invasive Pflanzen gelten, die habe ich auseinandergenommen, habe die zu so einem Wildpesto verarbeitet. Und das war so viel Arbeit. Also das war so unglaublich. Ja, und dann gibt es eben dazu auch immer einen ganz schönen Text geschrieben, der dieses Menü auch beschreibt, sodass man diesen Kontext auch versteht, weil es geht ja nicht darum, dass man jetzt bedient wird und da jetzt zu so einem Sterne-Restaurant kommt, sondern dass man sich ja wirklich sich darauf einlässt. Und es funktioniert auch wirklich toll, weil die Gäste, die daran teilnehmen, die kennen sich meistens gar nicht. Die sitzen sich gegenüber, fangen an, da wie so die wilden Ziegen in dem Gras herumzugrasen, essen das alles und bekommen...
Also, dass da auf dem Tisch wächst.
Ja, ja, genau. Es sind meistens, also es ist komplett essbar. Kresse und Kapuzinerkresse, Schnittlauch und verschiedene Salate. Und dann kann man sich das eben auch alles selbst zusammenstellen. Und die essen das dann auch wirklich alle auf und werden dann in so einen kompletten Chlorophyll-Hai kommen die da rein. Und das ist wirklich toll, weil dann kommen auch diese Gespräche auf. Zum Beispiel, ist das jetzt, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Radieschen oder ist es eine Chili oder hast du das schon mal probiert? Zum Beispiel, ich habe da Perilla reingepflanzt, die Shiso. Ist ja auch so eine Nessel, verwandtes Blatt, aber nicht die japanische, die man hier kennt, sondern die koreanische. Und die ist nochmal viel größer und die hat so einen ganz herrlichen Anis-Geschmack. Und das ist total, also das ist wahnsinnig lecker mit dem Korean Barbecue.
Und warum sollten die Leute bei dir an diesem essbaren Tisch Into the Wild, hinaus in die Wildnis, wie die Installation und die Performance dann auch hieß, ohne Besteck essen?
Ja, dass man einfach so diese ganze Perzeption wahrnimmt, dass das wirklich alles ja von Auge zu Hand zu Mund, der Körper, das alles mit einschließt. Und dann habe ich mir auch noch diese unsägliche Aufgabe gegeben, ja, wie serviere ich jetzt irgendwie die Gerichte? Ich habe keinen Teller, ich nehme jetzt auch keinen Ton. Also habe ich jemanden aufgetrieben, der in Bayern irgendwie hat, der dann die Birkenrinde für mich geschnitten. Und die haben wir dann benutzt eben als Teller zum Servieren.
Also ein Teller aus Birkenrinde. Man benutzt kein Besteck. Das heißt, alles, was da geschah an dieser essbaren Tischlandschaft, konnte auch direkt kompostiert werden.
Ja, ja, genau. Ja. Und worauf ich sehr viel Wert lege und ich auch mit den Institutionen darüber diskutiere jedes Mal, dass erstmal brauchen die Pflanzen Zeit. Es ist nicht etwas, was irgendwie Fast Food schnell geht, wie es oft in den Ausstellungskontexten sein muss, dass es innerhalb von 3 Tagen aufgebaut und am nächsten Tag wieder weg, sondern ich brauche eine Anlaufzeit. Also ich muss das aufbauen, ich muss ja ein Ökosystem kreieren. Wenn ich das kreiere, dann will ich das ja nicht wieder zerstören. Also ist dann oft die Frage, was passiert mit dem Hinterbliebenen? Und das Konzept ist natürlich, dass das alles wieder zurückgeht zu Kompost und dass dann aus diesen ausgeblühten Salatblättern oder Kräutern, die die Samen dann wieder in die Erde werfen, wieder sich von neu generiert. Und diese Kreisläufe, die sich immer wieder generieren, Kompost ist ja eigentlich das einzige Organismus, der, wenn er zerfällt, stirbt und dann aber wieder zu Leben kommt. Und das fand ich eben auch sehr faszinierend. Dann der Wurm, der eben eine ganz große Rolle darin spielt, dass die Erde eine fruchtbare Erde wird. Weil was wir haben, den Äckern und die Monokultur ist ja alles irgendwie ausgebraucht und ausgelaugt. Und wenn man vorne in den Garten kommt, da ist so ein kleiner Hügel und das ist die Erde vom Gropiusbau, die ich dann hierher gebracht habe und habe dann diesen Into the Wild Hügel hier aufgebaut und da wächst jetzt alles möglich. Also am meisten die Minze, die hat's geschafft.
Also da ist ein kleiner neuer Naturkreislauf eigentlich entstanden.
Genau, ja.
Du bist als Künstlerin quasi auch als Forscherin unterwegs. Du hast ein Pflanzenarchiv angelegt, Living Plant Archive heißt diese Arbeit. Da untersuchst du, wo Pflanzen ursprünglich herkommen, hast du schon erwähnt, welchen Weg sie seit Beginn der Globalisierung genommen haben, also vor allem seit Kolumbus den Atlantik überquert hat und dann die Pflanzen weltweit verbreitet worden sind. Da gibt es ganz berühmte Beispiele, die Kartoffel etwa. Und dann schaust du, wie die in ihrer Diaspora, wenn man so will, zum Beispiel in Europa, dann das Leben hier beeinflusst haben und verändert haben. Da hast du eine Liste angelegt, ein richtiges Pflanzenalphabet. Unter B steht zum Beispiel Basilikum. Das kommt nicht aus Italien, wie man vielleicht meinen könnte, wenn man das Basilikum Pesto anrührt. Woher kommt das Basilikum?
Asien und Indien. Ja, The Living Plant AKF ist quasi aus dem Into the Wild entstanden. Das Ganze hat in Arnhem stattgefunden, ne, in den Niederlanden, wo ja diese ganze, also man kennt ja die Route, die Gewürze und die Gerüche quasi alle stattgefunden haben, also diese VOC-Route.
Aus den niederländischen Kolonien im heutigen Indonesien, da kam die Gewürznelke zum Beispiel her oder die Muskatnuss, mit der hast du dann gearbeitet. Die betrachtest du dann aus der Sicht der ausgebeuteten Kolonien. Wie verändert sich dadurch der Blick auf diese Pflanzen?
Ja, ich meine, ich bin natürlich keine Muskatnuss, aber ich versuche immer diesen Blick zu bewahren. Also was wäre, wenn ich eine Muskatnuss wäre? Wie würde ich mich fühlen? Ne? Also ich meine, mittlerweile ist es so, dass halt diese ganzen Gewürze und Gerüche und Farben und Pigmente, die werden einfach so als etwas Selbstverständliches wahrgenommen hier. Also wenn wir die Muskatnuss nehmen, um das in den Kartoffelbrei reinzuschrubben, dann muss man sich mal vorstellen, dass da ganze Inselgruppen Menschen ausgemerzt wurden, nur um dieses Monopol der Muskatnuss für sich zu beanspruchen. Also wie krank ist das? Und das bezieht sich eben auf ganz viele andere Güter, Schätze, die damals in diesen Zeiten vom Kolonialismus herumgegangen sind. Also wenn man so ein Säckchen Muskatnuss hatte, dann war das irgendwie so viel wert wie zwei Häuser hier in Berlin.
Es hat den Reichtum in den Niederlanden im sogenannten goldenen Zeitalter im 16. und 17. Jahrhundert natürlich stark vorangetrieben. Und so hängt es vermutlich auch miteinander zusammen, weil durch den Reichtum, der durch den Gewürzhandel generiert wurde, konnte man dann auch berühmte Maler wie Rembrandt beauftragen, die dann repräsentative Gemälde gemalt haben, unter anderem von Händlern, die mit Gewürzen gehandelt haben.
Ja, genau. Und dann, ich meine, man sieht ja die Gemälde, wo sie dastehen mit den Nüssen, oder manche haben die Nuss um den Hals gehangen, dann ist der Sack voll mit Tulpen, Knollen, also Zwiebeln. Das ist so unglaublich. Und leider ist es ja immer noch so, dass auch dieses Thema, man denkt eigentlich, dass man so belehrt wurde darüber, aber viele wissen das immer noch nicht. Die wissen überhaupt gar nicht, was die Geschichte der Muskatnuss ist und was das bedeutet.
Ja, eine ganz irre Kolonialgeschichte oder komplexe Migrationsgeschichte hat ja zum Beispiel die Chili, die mich immer fasziniert. Bis 1492, bis eben Kolumbus den Atlantik überquert hat, war sie nur in Mittel- und Lateinamerika verbreitet. 28 Ursorten sind angeblich noch erhalten. Portugiesische Eroberer haben sie dann schließlich nach Afrika gebracht, auch nach Macau. Dann kamen sie nach China, von dort über die Seidenstraße nach Thailand und nach Indien und von dort aus dann weiter wieder ins Osmanische Reich. Und das berühmteste Beispiel ist natürlich die Kartoffel, mit der du dich auch stark beschäftigst in deinen Arbeiten. Die kam auch auf diesem Weg nach Europa, auch in die Südpfalz. Mit dieser migrierten Pflanze hast du, finde ich, eine ziemlich irre Apparatur mal gebaut mit dem Titel Water Me, Eat Me, also gieß mich und iss mich. Für die Installation hast du selbst Kartoffeln angepflanzt, die haben Elektrizität produziert. Mit dieser Elektrizität wurde die Bewässerungsanlage betrieben, die dann das Wasser zu den Kartoffeln gebracht hat. Dann hast du die Kartoffeln aufgeschnitten und hast dein eigenes Blut in diese Kartoffeln geträufelt. Und in der Beschreibung zu dieser Installation heißt es, die Geschichte der Kartoffel sei mit deiner Lebensgeschichte und deiner Identität verwoben. Wie soll man das verstehen?
Naja, ich fühle mich so der Kartoffel sehr verbunden, weil ich ja in der Pfalz groß geworden bin ja adoptiert, also ich wurde ja auch irgendwie so ein bisschen ungefragt in den Westen gebracht. Und
also geboren bist du in Korea?
Genau, ja.
In welchem Alter kamst du dann in die Südpfalz?
Mit ungefähr 3 Jahren. Und die Kartoffel, der erging es ja auch so ähnlich, wurde ja auch ungefragt hierher gebracht. Und die Pfalz ist natürlich jetzt irgendwie auch so ein Kartoffelland, Kartoffeln und Spargeln. Und meine Oma, die hatte eben auch diesen Kartoffelacker, wo ich dann jeden Sommer da irgendwie Kartoffelkäfer abgerieben habe und musste dann ja auch die Kartoffeln da ernten und habe mich eben auch dieser Kartoffel sehr verbunden gefühlt. Und dann war es natürlich auch so, dass ich natürlich meine Identität damit verarbeitet habe, auf eine Art und Weise. Da gibt es dann auch noch so andere Geschichten wie My German Heart. Das ist eine Kartoffel, die ich rot eingesprüht habe und aufgehangen habe. Und die hat dann so vor sich hingegärt. Und dann habe ich die punktiert und dann ist die aufgeplatzt und ist die ganze Suppe eben nach unten gelaufen. Und das Ganze habe ich dann in so einem kleinen Glaskubus aufgehangen. Und das hing dann da so wirklich wie so ein Herz, was so war.
Das ist ein ziemlich irres Bild, da ist ein kleiner Film dazu entstanden, also imprägniert hast du sie mit der Farbe, sodass sie innen gärt und dann fängt die an zu pumpen, ja, sozusagen in diesem Film. Das ist wie ein Herz, das da hängt und pumpt, ein echtes Kartoffelherz.
Ne, und das war, also die Kartoffel war immer so eine Inspiration für mich, die ich auch zum Teilweise noch irgendwie bis vor 2 Jahren, irgendwie habe ich da auch noch so Sachen damit gemacht. Also das ist etwas, was nie so wirklich abgeschlossen war oder ist, weil man kann sich an so etwas, wenn man ja so eine künstlerische Andockung hat, dann kann man sich daran auch nähren. Die Kartoffel war immer wie so eine nährende Mutter für meine Kunst. Also so ganz lustig, aber natürlich auch hatte ich dann überlegt, ja, wie kann ich jetzt die deutsche Kartoffel mit meinen koreanischen Genen vermischen und dann gebe ich das anderen Menschen und dann essen die auch diese Kartoffeln, dann haben die auch irgendwie die Gene von mir drin. Also das waren alles so Gedanken, die ich damals hatte. Und
deshalb das Blut in der Kartoffel.
Ja, genau, ja. Und ich habe auch immer noch so eine kleine Kanüle Blut oben im Kühlschrank.
Um eventuell wieder eine Kartoffel zu wässern.
Nee, aber ich habe das aufbewahrt. Und die Einzelteile von der Bewässerungsmaschine sind auch alle noch da im Atelier. Ja, und das war so alles so ein Kreislauf, der hat sich einfach so ganz natürlich fortbewegt, aber auch natürlich mit dem ganzen Hintergrund von der Migrationsgeschichte der Kartoffel. Ja, auf der einen Seite habe ich das persönlich gemacht und auf der anderen Seite eben habe ich auch versucht, mich davon wegzubewegen.
Genau, dann gibt es ja noch die Arbeit Culo de Papa, auf Deutsch, Entschuldigung, so viel wie Kartoffelarsch. Zu der Installation im Berliner Humboldt-Forum gehörte dann auch noch ein Video, da wächst eine Kartoffelpflanze aus einem Hinterteil heraus. Dazu pfeift jemand im Hintergrund den Song von Ella Fitzgerald, Let's Cut the Whole Thing Off. In der Beschreibung zu dieser Arbeit steht dann, um das komplexe Gefühl auszudrücken, nicht zu einer bestimmten Kultur dazuzugehören. Auch die Kartoffel ist in Deutschland nicht heimisch. Die Arbeit hieß Disembodiment. Wie muss man sich das übersetzen?
Ja, das ist so eine Entwurzelung, aber Nicht-Entwurzelung. Es ist ganz schwierig, solche Gefühle oder Gedanken zu beschreiben. Ich finde, das ist auch eine ältere Arbeit tatsächlich. Die ist, glaube ich, auch in diesem Zuge von dieser Bewässerungsmaschine ist das dann am Ende entstanden.
Alle so zwischen 2009 und 2012 entstanden.
Genau. Und dann daraus ist dann auch nochmal eine andere Arbeit entstanden. Das ist eine Videoarbeit, die heißt I Try to Do Handstands for You, wo ich 2 Kartoffeln in Salzwasser so austariert habe, dass die schweben und die tanzen die ganze Zeit diesen Tanz umeinander und so, dass die auch immer wieder so eine Herzform quasi machen. Und daraufhin habe ich nochmal eine andere Arbeit gemacht, die heißt Fish and Chips, wo ich dann eben die 2 Glaskuben nebeneinander gestellt habe. Das eine, da waren dann so kleine Fische drin und in dem anderen die Kartoffeln, die auch da geschwebt sind.
Also die Kartoffel jedenfalls ein ganz zentrales Element in deiner Biografie und in deiner Kunst natürlich, auch zum Material da geworden. Dann tauchen wir doch jetzt mal in eine ganz andere Welt ein, die dich auch schon lange beschäftigt, die auch in deinen aktuellen Arbeiten eine wichtige Rolle spielt, nämlich in die Tiefen des Ozeans, in weit entlegene Welten. World Survey heißt tatsächlich eine Arbeit von dir. Die Unterwasserwelten spielen da eine wichtige Rolle, die hast du selbst recherchiert, auch selbst fotografiert, weil du professionelle Taucherin bist. Sogar Rettungstaucherin, habe ich gelesen. Das liegt nicht unbedingt nahe, wenn man in Herxheim in der Südpfalz aufwächst. Wo hast du denn tauchen gelernt?
In den verschiedenen Ländern, wo ich unterwegs war. Da immer, wo es ein Meer gab, bin ich reingesprungen. Und ich war von klein auf immer fasziniert gewesen von dem Meer. Und
wann hast du angefangen mit Tauchen?
Ich glaube mit 12, ja. Und ich wollte einfach diese andere Welt sehen und erkunden. Und je mehr ich dann tauchen gegangen bin, umso mehr habe ich dann auch entdeckt. Und das ist auch lange, lange Zeit eine große Leidenschaft geworden. Und ich dachte dann irgendwann mal zwischenzeitlich, ja, vielleicht mache ich einfach einen Tauchshop auf und lebe dann irgendwie auf einer Insel. Also ich habe mir immer so andere Möglichkeiten vorgestellt, was ich alles tun könnte. Und das war eben so einer meiner großen Träume als Meeresbiologin eigentlich Sachen zu entdecken und zu erforschen. Aber da ich ja auch nicht super strebhafte Schülerin war, ist es leider nicht dazu gekommen.
Du hast sogar Deep Diving betrieben. Wie weit geht man da runter? Ja. 60 Meter, 70?
70 Meter war ich oder 75 Meter. Ja, da war ich auch sehr jung gewesen. Jetzt würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Aber wenn man jung ist, man hat ja überhaupt gar keine Angst. Also da macht man einfach. Also das war mehr, glaube ich, für den Adrenalindrang auch. Adrenalin-Junkie, keine Ahnung.
Ja. Du warst auch Apnoe-Taucherin. Da geht man ohne Sauerstoff runter und bleibt dann wie lange unten? 2 Minuten? Wie lange schaffst du sowas oder hast du sowas geschafft?
Genau, man geht mit einem Atemzug runter und kann dann so unten so lange verbleiben, wie gut man damit auskommt oder geübt ist. Und es ist auch nicht etwas, was ich sofort, sondern man muss es aufbauen. Also jetzt zum Beispiel könnte ich auch nicht irgendwie, vielleicht eine Minute, aber keine 2 Minuten unten sein, weil man muss es einfach üben. Und damals war es so, dass ich dann am Ende, glaube ich, aber ich war einfach jeden Tag im Meer, mindestens 3 Stunden. Ich bin dann immer rausgekommen, konnte gar nicht mehr auf Land laufen, weil alles so schwankend war. Und ich konnte dann am Ende tatsächlich auch, glaube ich, so 4 Minuten einfach unten bleiben, aber ohne Bewegung. Also man liegt dann einfach unten und observiert.
Observieren heißt, du lagst dann da unten, hattest eine Kamera dabei und hast dann auch schon Aufnahmen gemacht und Lebewesen beobachtet, die jetzt in deinen großen Installationen, zum Beispiel auch im ZKM in Karlsruhe, eine Rolle spielen?
Ja, wobei die Aufnahmen habe ich eher für die Recherche benutzt als für die wirklich schönen Aufnahmen. Meeresaufnahmen, das Found Footage, wo man ganz, ganz gezielt danach schaut oder man schreibt Institutionen an und fragt danach, ob man das benutzen darf oder andere Filmemacher, wo man das Material gefunden hat oder man samplet das. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Wenn du da unten warst, als Apnoe-Taucherin auf dem Boden lagst, was hast du da für Lebewesen beobachtet, die jetzt auch in deinen Installationen eine Rolle spielen, also buchstäblich auftauchen?
Um diese Lebewesen zu sehen, taucht man auch nicht tief. Also da ist man irgendwie bei mindestens 6 bis maximal 12 Meter in der Tiefe, weil da quasi das ganze Leben stattfindet. Und ich war ausschließlich aus, um Flatwürmer zu beobachten und Nudibranchs. Nudibranchs sind diese ihren Nacktkiemenschnecken, die alle aussehen wie David Bowie, wenn er sich irgendwie auf eine Tour begibt. Also das ist total lustig, weil das sind ja zweigeschlechtlich, also die können machen, was sie wollen sowieso, und Hermaphroditen, und die haben eben auch so Sexpraktiken, die ganz erstaunlich sind. Also die tanzen so lange um sich herum und dann wächst der Penis quasi aus dem Kopf. Das heißt dann Penis-Fencing, Dancing, und dann fechten die so lange miteinander, bis dann der eine oder die andere, oder im Deutschen ist es ja schwierig, diese Bezeichnungen zu benennen, also im Englischen ist es eigentlich they, ne? Bis die andere Schnecke sozusagen gestochen wird. Und die muss dann quasi die Babys auf die Welt bringen.
Siggy and the Starfish heißt die Installation, in der du das dann verarbeitet hast, wo diese doch etwas überraschenden Sexpraktiken auch zu sehen sind. Dann gibt es noch welche, die können den Penis abschießen.
Ja, genau. Das ist so ein Penis, wie sagt man, Projektil. Und das fliegt dann irgendwie 12 Meter durch das Wasser, bis es dann die andere Nautilus trifft und zack, ist es getan.
Und dann, wenn der Penis weg ist, ist er weg oder wächst er nach?
Der wächst nach, das ist ein Penisdispenser.
Dann gibt es noch Tiere, die können von Natur aus ihr Geschlecht verändern in deinen Arbeiten.
Das ist auf jeden Fall bei den Fischen ist es ganz oft so, dass die ihr Geschlecht ändern. Also der bekannteste ist ja, wie heißt der, Findet Nemo, der Clownfisch. Und dann gibt es andere Rifffische, die quasi auch im Laufe der Zeit ihr Geschlecht ändern. Aber das sind natürliche Begebenheiten.
Dann hast du noch den Anglerfisch kennengelernt unter Wasser. Der hat ein besonderes Paarungsverhalten, glaube ich, weil der männliche Anglerfisch 70 Mal kleiner ist als das Weibchen. Und wie funktioniert es da?
Der dockt sich so an den Blutzyklus von dem Weibchen an und dann gibt er den Sperma ab, aber er bleibt da dran hängen und geht dann sozusagen über in das komplette Blutsystem der Dame.
Die gehen also eine echte Symbiose ein, das Männchen wird auch ernährt.
Ist, ja. Aber bis dann halt nichts mehr da ist, ne?
Von dem Männchen.
Genau.
Du zeigst damit auf jeden Fall eine große Vielfalt von Sexualpraktiken unter Wasser, könnte man sagen. Und die entscheidende Frage jetzt, weil die Arbeit Ziggy heißt, da denkt man natürlich sofort an Ziggy Stardust von David Bowie. Was hat das alles mit David Bowie zu tun?
Naja, also David Bowie, in den 70er Jahren war er ja auch so maßgeblich diese schillernde Figur, die erstmalig das ganze Rollenbild geändert hatte, auch gerade die Genderfrage. Und daher, dass er auch sehr viel Ähnlichkeiten hat mit diesen Nudie-Branches, war für mich dieses Bild von David Bowie und den Nudies eins. Und deswegen gab es dann diesen Titel, Ziggy, nicht Stardust, aber Ziggy and the Starfish.
Starfish ist der Seestern.
Genau, und der Seestern ist ja eigentlich auch nicht so süß, wie er so tut. Ne? Das Organ, um zu essen, ist eigentlich so ein Säuresack, der quasi alles verschlingen kann. Und alles einfach einverleiten kann.
Und was hat der Starfish, der Seestern, jetzt für eine Sexualität? Hat die auch irgendwas mit der Androgynität von David Bowie zu tun?
Der kann sich einfach vermehren ohne Ende, also unspezifisch. Der wird in die Hälfte durchgeschnitten und dann vermehrt es sich einfach wieder. Das ist wie auch bei den Korallen, die asexuelle Vermehrung. Die können das einfach so machen, ohne Probleme.
Jetzt ist bei deinen großen Installationen, die sind wirklich riesig, raumfüllend, Ziggy and the Starfish, aber auch zum Beispiel Worlds Away, Welten entfernt, da wird man quasi eingehüllt von dem Leben unter Wasser, wenn man in einer Ausstellung von dir ist. Man nennt es eine immersive Installation, die eigentliche körperliche Präsenz. Als Betrachter zum Beispiel spielt da eine wichtige Rolle. Man ist mittendrin, ist dann auch umgeben von Walgesängen und Atemgeräuschen. Soll da auch der Eindruck entstehen, dass wir als Betrachter in einem gemeinsamen Raum mit diesen Unterwasserlebewesen uns befinden, in einem ökologischen Raum?
Ja, also das ist mir ganz wichtig, dass das vermittelt wird, aber auch das Gefühl zu geben, man ist quasi schwerelos, aber man ist auch nur ein ganz kleiner Teil von einem riesigen Ökosystem, dass wir als Menschen auch gar nicht so schillernd und so wichtig sind, sondern eher sehr verblasst aussehen gegenüber all diesen anderen Welten.
Also, dass man es nicht anthropozentrisch betrachtet, ich und mein Blick auf die Natur, sondern?
Ja, genau umgekehrt. Also, da gibt es viele andere Ökosysteme, die eigentlich viel wichtiger sind. Und wir existieren eigentlich nur wegen den anderen und nicht umgekehrt.
Da habe ich mich gefragt, bei all dem, was du da zeigst, vor allem in diesen großen Unterwasserwelteninstallationen, ob das alles, was mit der Theorie der Biologin Lynn Margulis zu tun hat, der symbiotische Planet. Da beschreibt sie, wie die Evolution eigentlich verlief aus ihrer Sicht, also nicht darwinistisch, Kampf aller gegen alle, sondern alle Lebewesen mit allen, gemeinschaftlich, kooperativ, in freundlicher Koexistenz, letztlich symbiotisch. Steht dieser Gedanke irgendwie auch hinter deinen Arbeiten?
Ja, also die hat er sicherlich recht. Ich denke schon, dass das so ist. Auch die Wälder weiß man mittlerweile auch, dass die Symbiose, die sie mit dem Mycelium quasi eingehen, dass die dadurch ihre Impulse, elektrische Impulse bekommen, dass dadurch quasi auch, World Wide Web, Wood Wide Web im Gange ist. Und so sind ja auch ganz viele andere Mechanismen, die eben sehr wichtig sind. Und ich denke, wenn man diese Zusammenhänge versteht, dann kann man sich auch wiederum auf andere wichtige Dinge einlassen.
Zum Beispiel?
Naja, dass zum Beispiel Descartes komplett falsch war mit seiner Philosophie. Ich meine, er hatte es ja jedem Lebewesen abgesprochen, dass es Gefühle und Empathie und so weiter empfindet. Und deswegen auch die ganze Tierhaltung auch komplett verzerrt ist, weil man jetzt erst versteht, okay, also die haben Empathie, die haben Gefühle, die können verstehen, die haben ein Netzwerk und eine Community, also sogar Kakerlaken haben das, ne? Aber das war halt einfach auch wieder 16. Jahrhundert, wo einfach unser Weltbild quasi generiert wurde. So, wenn wir auch in die naturhistorischen Museen gehen, ist immer alles noch danach ausgerichtet. Alexander von Humboldt, Darwin, tolle neue Exkursionen und Abenteuer und Ausbeutung, was kann ich jetzt mit nach Hause nehmen? Also Und so ist es auch immer noch generell. Also ich denke, dass die Biologie ein totales Stiefkind ist, wo sich nichts geändert hat.
Also René Descartes, der Philosoph, lag jedenfalls falsch, indem er Tieren und Pflanzen keine Empathie zugeschrieben hat. Da habe ich mir von dir mal den Satz gemerkt, ich stelle mir eine Welt vor, in der alle Lebewesen, auch der Mensch, Symbionten sind. Das zeigst du dann zum Beispiel auch in einer Installation mit dem Titel Staying with the Trouble. Da gibt es eine Symbiose zwischen dem Monarchfalter, also einem weltweit verbreiteten orange und schwarz gezeichneten Schmetterling, und dem Menschen. Wie funktioniert das?
Also es ist ja momentan noch hypothetisch, aber das ist, glaube ich, einfach Wirklichkeit, wenn man sich überlegt, dass es Raupen gibt, die Symbiont mit einem Pilz sind, oder dass wir unsere Symbionten die Darmbakterien in uns tragen. Donna Haraway hat es ja als so ein futuristisches Essay niedergeschrieben. Camille heißt das Mädchen, ist auch non-binary, also auch eine Gesellschaft sich vorzustellen, die immer fluider wird und immer auch queerer und uns öffnen, also fluide werden. Und das passiert auch mehr und mehr und mehr. Also wenn ich irgendwie schaue zu meinen Studierenden, die haben schon eine ganz andere Herangehensweise, als ich das zum Beispiel hatte in meiner Jugend. Und auch ein ganz anderes Auftreten und ein ganz anderes Konzept von Sein. Also ich denke, dass sich das auch irgendwie durchsetzen wird.
Und dieses fluide Sein, meinst du, das erweitert sich idealerweise auch in die Natur? Also dass man auch da ein Mitsein generieren kann?
Ja, ich denke, in der Natur ist es sowieso schon. Also es ist eher so das Umgekehrte, dass der Mensch sich vielleicht irgendwie mehr und mehr anpassen kann, irgendwie offener ist, sich dieser Fluidität ja hinzugeben und sich nicht dagegen zu wehren.
Ist das mit dem Titel einer Installation von dir gemeint, die da heißt, ich muss mich in eine Lebensform verwandeln, die auf diesem Planeten existieren kann?
Genau, ja, ja. Das ist genau die Idee dahinter.
Ist dann alles, was du in dieser Richtung machst, letztlich ein romantisches Projekt?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich versuche nur einfach, die Dinge ein bisschen mit Humor anzugehen. Weil ich denke, wenn man jemanden irgendwie zum Lachen bringt, dann weiß man auch, okay, der hat es wahrscheinlich begriffen.
Gibt es immer wieder sehr komische Elemente in deinen Arbeiten? Also eine Erdbeerkanone zum Beispiel ist an sich schon relativ komisch. Dann lässt du aber deinen Ziggy, bekannt aus David Bowie, Ziggy Stardust, auch ins Land der betrunkenen Bäume reisen. Das ist der Permafrost auf der Nordhalbkugel, die Tundragebiete, die gerade auftauen oder teilweise auftauen, die schmelzen, was sehr gefährlich werden kann für den Menschen, weil viele Viren freigesetzt werden. Es entstehen aber auch riesige Methanblasen, Methankrater, die können sich selbst entzünden und dann riesige Brände verursachen. Da geht es dann aber eigentlich eher um die Bedrohung des Lebens auf dem Planeten bei dieser Reise deines Ziggy.
Ja, genau. Also da habe ich versucht, über eine spekulative Zukunft oder Nicht-Zukunft nachzudenken und natürlich die Methanlöcher. Wir sitzen quasi auf einem furzenden Planeten und wenn der dann halt mal furzt, dann ist die Hölle los. Dann stinkt es auch ordentlich. Und wenn wir rausgehen in Brandenburg, also ich habe die Bäume, die habe ich alle aus einem Wald rausgeholt. Die sind quasi durch die Stürme und aber durch die Versandung alle umgestürzt. Und das war für mich das Gleiche, was da drüben passiert, in Russland oder in Kanada, passiert hier auch, aber auf einer anderen Form. Und habe dann die ganze Galerie Wedding mit dieser toten Landschaft gefüllt, wo dann natürlich auch noch irgendwie leider auch ein paar Ameisen zu Opfer gefallen sind, die halt mit da drinne waren, weil natürlich Totholz ist natürlich auch eines der wichtigsten Elemente für einen Wald, damit sich der auch wieder regenerieren kann. Und ich hatte dann da auch so einen betrunkenen Hochsitz gebaut, wo ich quasi Ziggy wieder hab auferstehen lassen. Und das war mit Mika Hebbenson, eine wahnsinnig gute Cellistin. Ich habe die zusammen mit den Artificial Stupidity-Robotern, wie den Clapping Clams und der singenden Säge, habe ich die zusammen performen lassen. Also die haben sozusagen das Klagelied des Permafrosts quasi wiedergegeben in der Performance.
Durch deine Installationen, bei denen es dann letztlich auch um die Bedrohung des Planeten geht, fährt ab und zu auch mal so ein kleiner Bauarbeiterhelm auf Rädern hindurch. Ist das ein Symbol dafür, wie der Mensch, wenn er etwas konstruiert, eigentlich destruktiv ist?
Ja, genau. Das ist so ein lustiges Beispiel dafür. So ein total desillusionierter Bauhelm, der komplett die Kontrolle verloren hat und durch den Raum fährt. Und man möchte den eigentlich auch schon ein bisschen streicheln und so. Also man bekommt da sehr viel Empathie mit. Und dieser Bauhelm weist eigentlich all diese Widrigkeiten oder soll diese Widrigkeiten aufweisen.
Der auch was damit zu tun, dass dein Vater in der Südpfalz Bauingenieur war?
Kann schon gut möglich sein, dass das unterbewusst so sich ausgelebt hat.
Viele setzen ja gerade auch auf künstliche Intelligenz, auf KI, wenn es darum geht, den Klimaschutz voranzutreiben oder die Ökokrise in den Griff zu kriegen. Beim Bundesamt für Naturschutz in Leipzig zum Beispiel gibt es inzwischen eine ganze Abteilung, die sich damit beschäftigt, wie man den Schutz der Natur digital und mit künstlicher Intelligenz unterstützen kann. Du dagegen zeigst in deinen Arbeiten nicht künstliche Intelligenz, sondern Artificial Stupidity, in gewisser Weise das Gegenteil, künstliche Dummheit von Algorithmen und Robotern, hast sogar ein eigenes Kürzel dafür empfunden, analog zu AI, nennst du das AS, baust mit Andreas Markscheffel zusammen in Brandenburg dumme Roboter und sagst, diese AS-Roboter sind so blöde, dass sie schon wieder gut sind.
Naja, wie der Bauhelm, der fährt er einfach orientierungslos umher und man will ihm irgendwie immer die Richtung aufweisen. Dann fragt man sich, warum fährt er jetzt im Bauhelm daher? Es gibt so tanzende Teekessel, die anfangen auch ein Gewitter auszulösen und Rauch abzulassen. Und die stehen zum Beispiel auch in der ostasiatischen Philosophie, steht der Teekessel auch für die Klimaerwärmung. Und deswegen habe ich den Teekessel auch dafür benutzt. Es gibt eine ganze Reihe von Krabben, die ich gebaut habe. Also ich weiß nicht, warum ich so auf diese Krabben abfahre, aber es gibt eine Müllkrabbe, die auf Land fährt, die ganze Zeit den Müll rausschießt und wieder einsammelt, rausschießt, wieder einsammelt. Die will man auch immer die ganze Zeit füttern. Dann gibt es die andere Krabbe, die man auf dem Wasser fahren lässt mit einem Remote Control. Das ist zur Freude von den 8-Jährigen das größte Highlight überhaupt. Ich bin dann immer froh, wenn sie überlebt hat, ohne größeren Schaden. Oder dann die Clapping Clams, die halt einfach nur mit ihren Schalen aufeinander klappern. Also das sind einfach so total absurde Gesten, wo man aber direkt eigentlich versteht, worauf ich hinaus möchte. Und all diese Maschinen haben natürlich, oder sollen Nutzen haben, aber scheitern daran. Und dann ist es natürlich auch so, dass dann dieser Nutzen, diese Effizienz, die diese Maschinen, wofür die gebaut werden, für die Artificial Intelligence, auch eine Berechtigung haben, daran zu scheitern, weil auch die Artificial Intelligence, die ganzen Maschinen, ist ja eigentlich auch eine Verschiebung von unserem Problem, geben das den Maschinen quasi, also die sind jetzt eigentlich die Verantwortlichen für unser Scheitern oder Nicht-Scheitern. Also wir geben unsere Verantwortung quasi aus der Hand. Ist ja auch ein bisschen absurd, ne?
Du misstraust auf jeden Fall der künstlichen Intelligenz, deswegen bringst du die Artificial Stupidity offenbar ins Spiel, zum Beispiel auch in einer Installation mit dem Titel So Long and Thanks for All the Fishes. Da fahren auch so ein paar absurde Dinge, KI gesteuert oder Artificial Stupidity gesteuert durch den Raum, machen absurde Dinge, kommen eigentlich nicht vorwärts, sind ein bisschen wie die Maschinen von Jean Tinguely, denke ich, auch so in die Absurdität hinein. Und eine zapft das Gehirn von James Lovelock an. Das ist der Erfinder der Gaia-Theorie. Im Alter von 100 Jahren, kurz vor seinem Tod, hat er noch ein Buch herausgegeben, das Novozän. Da vertritt er die These, dass in Zukunft Cyborgs 10.000 Mal schneller im Kopf als wir, also künstliche Intelligenz mit Hyperintelligenz, eigentlich den Planeten retten können und die Klimakatastrophe doch in den Griff bekommen.
Das kann schon gut möglich sein. Also wir wissen das einfach nicht, weil es gibt ja auch schon mittlerweile nicht die Robots, sondern die Cobots, ne? Die Kollaborateure von den Menschen, die quasi mit zusammen generieren, helfen, bestimmte Dinge, also gerade in der Medizin, das ist ja krass, was da mittlerweile alles machbar ist. Weiß nicht, was in 100 oder in 200 Jahren passieren kann.
Ich habe dein Konzept von Artificial Stupidity und so, wie du diese dummen Roboter in deinen Installationen einsetzt, immer so verstanden, dass du eigentlich darauf setzt, dass wir auch auf die natürliche Intelligenz erstmal vertrauen sollten, beziehungsweise auf die Intelligenz natürlicher Systeme.
Das ist ganz wichtig. Ich meine, wenn man auf die natürliche Intelligenz sich vertraut, dann schon mal einen Großteil geschaffen.
Und dann habe ich mich gefragt, vor allem bei deiner Installation Brackfesten, ob es da nicht vielleicht auch um die Selbstheilungskräfte der Natur geht, wie man das gerne auch nennt. Brackfesten ist eine Arbeit, die in Gotland entstanden ist, auf der Insel Gotland in der Ostsee, in einem Wald. Dort sind Ulmen, wie glaube ich fast überall in Europa, vom Ulmenkäfer bedroht. Der legt seine Eier in der Rinde der Bäume ab, aus den Eiern schlüpfen kleine Larven, die gehen in eine Symbiose mit Pilzen ein, das dient sicherlich dem Überleben der Käfer, ist aber zusammengenommen dann eine tödliche Krankheit für die Ulmen. Die sterben, werden gefällt, liegen da in diesem Wald rum wie infizierte Leichen. Dort bist du hingegangen, hast eine Skulptur gebaut, hast die Käfer gezeichnet, die dort dann leben und die Insekten. Und du hast einen Film daraus gemacht, auch der heißt Brackfesten. Das ist Schwedisch, auf Deutsch das große Fressen. Natürlich eine Anspielung, nehme ich an, auf den berühmten Film mit Michel Piccoli, Philipp Noiré, Marcello Mastroianni und Andrea Ferreol, wo sich eine Gruppe von Freunden trifft, um sich eine Nacht lang zu Tode zu föllen. Als Parodie auf den französischen Lebensstil, auch eine Persiflage auf den Konsumismus und die Dekadenz der Bourgeoisie. Das ganze Denken kreist ständig um Essen und Sex und so sterben sie ja dann auch alle. Zum Schluss Marcello Mastroianni an einem Pudding zu viel in Form einer weiblichen Brust. Brackfesten, das große Fressen. So hast du den Film genannt. Wieso das?
Genau, also ich habe den Film zusammen mit Pauline Dutre-Luigne gemacht, die ja auch eine ganz tolle Filmemacherin ist. Also macht Filme mit Wim Wenders und dann mit mir. Genau. Und wir haben uns dann so lange Gedanken gemacht, weil ich fand es so unglaublich herausfordernd. Dieses Naturschutzgebiet, wo eben die ganzen gefällten Bäume liegen und wie kann man sich dem nähern oder wie kann man das aufzeigen? Und ich habe dann die Installation da gebaut.
Also eine Skulptur im Wald sozusagen.
Genau, ja. Habe die ganzen gefällten Bäume, die habe ich erstmal alle entrindet, dass man ja die Kontaminierung nicht wieder mit reinbringt. Es wurde dann verbrannt und wir haben die Bäume in der Mitte aufgemacht, haben das ausgehöhlt und haben dann wieder Erde eingefüllt. Es ist riesig, diese Installation. Und das war so der erste Gang, dass quasi das ganze Holz wieder als Totholz reinkommt, als regenerierende Kraft. Und dann der zweite, ein Spa for Troubled Forest zu generieren, also ein Sanatorium. Ja, und was ist das Beste eigentlich, um einen kranken Wald oder Naturschutzgebiet zu geben, ist eigentlich auch wieder das Totholz reinzubringen, dass die ganzen Insekten und Käfer auch wieder genügend Nahrung haben, um sich quasi auch weiter zu generieren und dass sich der Wald wieder regenerieren kann.
Und jetzt heißt dein Film Das große Fressen, so wie der berühmte mit Marcello Mastroianni, spielt aber in der Natur. Und warum? Weil du da so ein riesiges Naturbuffet angerichtet hast für Käfer und Insekten, wo die sich gewissermaßen auch zu Tode fressen können. Und daraus entsteht dann wieder neues Leben.
Da geht's ja auch, also ich meine, da geht's um die Füllerei. Und bei Brackfesten ist er einfach der schwedische Titel, also der dann diesen Kreislauf von Leben und Tod auch widerspiegelt. Da geht's ja auch um Fressen, gefressen werden. Und dass man diese Perspektive von den Käfern, Insekten so eigentlich gar nicht wahrnimmt und immer nur irgendwie in das Große hinausschaut, aber gar nicht in dieses Mikroskopische, was da eigentlich so vor sich hingeht. Und das ist schon auch richtig brutal.
Aber es entsteht eben auch Neues daraus.
Genau, ja, genau. Die letzte Szene ist ja ziemlich ekelhaft. Ich finde irgendwie ganz gut, wo die Ratte quasi so aufgefressen wird von den Raupen und dann geht es wieder über in die Erde und genau.
Ein bisschen brutal, aber ein Naturkreislauf und damit sind wir im Grunde genommen wieder am Anfang des Gesprächs.
Bei dem Kompost, ja.
aus dem nur neues Leben entstehen kann, wie in deinem Garten.
Genau, ja.
Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit deiner Kunst, mit den Naturkreisläufen und den Kunstkreisläufen. Das war die Künstlerin und Professorin für Medienkunst Anduki Jordan oder eben englisch ausgesprochen Anduki Jordan, weil man dich international so kennt. Vielen Dank, Duki, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, super. Herzlichen Dank.
Mein Name ist Dietrich Brandt.